So, Ines hat uns jetzt leider verlassen zwischendurch. Sie muss morgen NEF fahren. Das finden wir toll, dass sie das macht. Es tut uns leid, dass sie jetzt nicht mehr hier dabei sein kann und erleben kann, wie wir unsere Bierreise von Süddeutschland nach Schleswig-Holstein fortgesetzt haben. Torben, ich möchte mit dir nochmal anstoßen. Das ist ja ein schönes Flens zur Beginn deines Themas. Es hat zwar nichts mit Flens zu tun, aber du darfst jetzt diesen Podcast auch beenden. Zum Wohl.
Prost. Also, letztes Mal habe ich über Heparinperfusoren und niedermolekulare Heparine zur Vollheparinisierung gesprochen. Und in dem Rahmen muss man halt auch über die HIT sprechen, also die heparininduzierte Thrombozytopenie. Das ist eine seltene, dennoch schwer, kann es eine schwerwiegende Komplikation sein, wenn man über die HIT-2 redet. Man muss es halt als Differentialdiagnose kennen und wissen, wie man es diagnostiziert und wie man die Therapie umstellt. Und dazu habe ich auch was aufgeschrieben, das werde ich euch die Tage dann auch noch posten. Die heparininduzierte Thrombozytopenie beschreibt einen Abfall der Thrombozyten als Reaktion auf unfraktioniertes oder niedermolekulares Heparin. Wobei wir da zwei vollkommen unterschiedliche Sachen unterscheiden müssen, nämlich zum einen die HIT-1 und zum anderen die HIT-2. Die HIT-1 ist weitgehend ungefährlich. Alles, was man tun muss, ist das Heparin weitergeben, oder, egal ob niedermolekular oder unfraktioniert, und das reguliert sich von selbst. Die HIT-2 hingegen ist gefährlich. Wir müssen die Therapie umstellen, weil es Antikörper gegen den Heparin-Proteinkomplex sind.
Ja.
Mit dem Antikörper bindet die ganzen Komplexe an die Thrombozyten. Es kommt zu einer Verklumpung. Und bevor jemand fragt, ja, das ist das medizinische Fachwort dafür. Und es bilden sich Thrombosen. Also es kommt zum Abfall der Thrombozyten. Nichtsdestotrotz bilden sich Thrombosen. Und dadurch können natürlich auch Lungenembolien und so weiter entstehen. Einmal kurz aufgelistet, Unterschied HIT 1 und HIT 2. HIT 1 beginnt in den ersten 5 Tagen, HIT 2 hingegen ab dem 5. Tag, das heißt, da kann man das schon ungefähr abgrenzen. HIT 2 geht so bis zum 14. Tag, wenn bis zum 14. Tag nichts passiert ist, ist eine HIT extrem unwahrscheinlich. Der Abfall, bei HIT 1 bleiben die Thrombozyten meistens noch über 100.000 pro Mikroliter. HIT 2 ist ein massiver Abfall unter 100.000 bzw. mehr als 50% des Ausgangswertes. Pathophysiologie fürs Verständnis, so kann ich mir die Sachen immer besser merken. HIT 1 ist eine Aktivierung der Thrombozyten, also eine direkte Wirkung auf die Thrombozyten. HIT 2, wie schon gesagt, ein Antikörperkomplex aus Heparin, also gegen Heparin und den Plättchenfaktor 4, der dann an die und diese Antikörper binden dann zusammen mit diesem Proteinkomplex an die Thrombozyten. Häufigkeit, HIT 1 ist so sehr, sehr häufig, 10-20%. HIT 2 ist deutlich seltener. Bei Unfraktionieren schwanken die Zahlen, oder bei beiden schwanken die Zahlen sehr, bei Unfraktionierten zwischen 1-5%. Ich muss sagen, in meiner Wahrnehmung, also man hat eine HIT schon immer mal wieder auf Intensivstationen. Auf Normalstationen habe ich sie noch nie diagnostiziert. Eigentlich müsste man einem da ja auch mal über den Weg gelaufen sein. Aber weit über 1% hätte ich es jetzt aus dem Gefühl her nicht eingeschätzt, muss ich ehrlich sagen.
Ich glaube, es kommt auf die Zahl der Patientenkontakte an, die du siehst. Mhm. Der Patientendurchsatz auf Intensivstation, also relativ macht das jetzt natürlich mathematisch keinen Sinn, meine Aussage, aber in deiner subjektiven Wahrnehmung, die Zahl der Patientenkontakte auf der Intensiv ist ja relativ begrenzt und des Patientenumsatzes. Mhm. Dadurch, und du siehst die längeren Verläufe auch nicht so häufig. Das heißt, dadurch hast du ein eingeschränktes Bild. Also ich habe schon die ein oder andere tatsächlich gesehen.
Ich also, auch, also das hat man schon immer mal, aber.
Ob das jetzt 1%, keine Ahnung, wird schon so sein.
Ja, 5% klang für mich viel, aber so sagt die Literatur. Für Niedermolekulares 0,1-1%. Gut, das erklärt natürlich, warum es auf Normalstationen seltener ist, weil man da ja doch meist Niedermolekulares einsetzt, wenn die Nierenfunktion das irgendwie zulässt. Diagnostik, HIT 1 gibt es keine, ist eine Ausschlussdiagnose. HIT 2, kleines Blutbild, also klar, Abfall der Thrombozyten musst du messen.
Thrombexaktröhrchen?
Ja.
Falls, ich weiß nicht, wie das in anderen Kliniken heißt, bei uns heißt das so.
Wenn es sehr niedrig ist.
Ja.
Genau. Bei 100.000 geht noch das Normale, ja. Aber genau. Dann der 4T-Score, da will ich gleich nochmal genauer drauf eingehen. Dann ein Schnelltest gegen diesen Komplex, da gehe ich auch noch später drauf ein. Und dann genauere Tests, da gibt es zwei, die gemacht werden können. Konsequenzen, habe ich schon gesagt, bei HIT 1 gar nichts machen, Therapie weiterführen, Thrombozyten normalisieren sich. Bei HIT 2 sofortige Therapieumstellung, keine Thrombozytenkonzentrate geben, weil es kommt zu Thrombosen, weil das ist dieser Antikörperkomplex da. Und einen Patientenausweis ausstellen, dass man das fürs nächste Mal weiß. Und das ist, glaube ich, eine Sache, den 4T-Score, die meisten von uns haben das im Studium schon mal gehört. Ich glaube, das vergisst man relativ schnell wieder. Das ist ein Score aus 4 Punkten, deswegen 4T-Score, der jeweils mit 2 bis 0 Punkten oder 0 bis 2 Punkten bewertet wird. Zunächst einmal der Thrombozytenabfall, also die Thrombozytopenie, Abfall um mehr als 50% und niedrigster Wert 20 bis 100.000. Gibt 2 Punkte, Abfall um 30 bis 50% oder niedrigster Wert 10 bis 20.000, gibt 1 Punkt und Abfall um weniger als 30% oder niedrigster Wert kleiner 10.000, gibt 0 Punkte. Dann das Timing. Zwischen 5. und 10. Tag, das haben wir gerade schon gesagt, das ist der typische Zeitpunkt für die HIT 2, gibt 2 Punkte. Abfall nach dem 10. Tag gibt 1 Punkt und Abfall vor dem 5. Tag gibt 0 Punkte, weil es dann für eine HIT 1 spricht erstmal. Thrombosen, wenn Thrombosen vorliegen oder Hautnekrosen oder systemische Reaktionen auf die Heparin, auf die Heparingabe gibt es 2 Punkte. Zunehmende wiederkehrende Thrombosen, Thromboseverdacht oder Hautrötung gibt 1 Punkt und 0 keine Symptome. Und dann die alternative Ursachen für die Thrombozytopenie, keine, gibt 2 Punkte. Möglich 1 Punkt, also möglich wäre so Verbrauchsthrombozytopenie nach Massivblutung oder sowas in der Art. Und eindeutige Alternativen vorhanden, gibt 0 Punkte. Das ist ein Score, der, glaube ich, in der Klinik relativ selten erhoben wird. Ich glaube, viele Leute natürlich gelernt haben, die meisten von uns, aber ich glaube, das schätzt man mehr so ab und ist mehr so, ah, ist ein Thrombozytenabfall, wir machen mal den HIT-Schnelltest.
Ja.
Ich glaube, dass es gar nicht so unwichtig ist, diesen Score dann doch mal kurz zu dokumentieren und sich einmal bewusst zu machen, weil nämlich der Schnelltest, den man so in jeder Klinik eigentlich, in jedes Kliniklabor macht, das ist ein direkter Nachweis auf die Antikörper. Der kann aber leider falsch negativ sein. Dieser direkte Nachweis. Ein negatives Testergebnis bei einem T-Score-Wert, also 4T-Score, den wir gerade durchgesprochen haben, von 4 bis 5 Punkten, hat einen sehr hohen negativ-prädiktiven Wert. Mhm. Also können wir das ausschließen. Wenn wir aber einen sehr hohen Wert haben, in dem größer 5 Punkte, dann sollte zusätzlich der Bestätigungstest laufen, wegen diesen falsch negativen.
Ja.
Und deswegen ist es gerade bei den hochwahrscheinlichen vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man es mal erhebt. Ich habe das noch nicht erlebt, dass das so war, aber und einfach auch, wenn man es ganz korrekt macht, dass man das Ganze trotzdem an das weiterführende Labor schickt. Jetzt kommen wir nämlich zu der weiterführenden Labordiagnostik und da gibt es tatsächlich Referenzlabore. Das kann nicht jedes Labor. Da müssen die Labore für zertifiziert sein. Da gibt es 2 verschiedene Testverfahren, die beide zertifiziert werden können, nämlich einmal den HEPA-Test, Heparin oder Heparin ist deutsch, Heparin induzierte Plättchenaggregation und oder als Alternative Serotonin Release Assay. Das sind beides funktionelle Tests, die beweisen die eigentliche HIT-Reaktion, also die weisen nicht nur die Antikörper nach, sondern sie zeigen, dass es zu diesem Komplexbildung und zu dem Binden an die Thrombozyten kommt. Das ist extrem aufwendig, weswegen es nur Referenzlabore können. Wir brauchen nämlich gewaschene Thrombozytenkonzentrate von verschiedenen Spendern und mehrere Spezialreagenzien. Aber nur die sind der eigentliche Beweis für die HIT. Ja. weiterführende Diagnostik sollte immer dann erfolgen, entweder wenn wir einen positiven Schnelltest haben oder wenn wir bei negativem Schnelltest aber einen sehr hohen 4T-Score-Wert haben. Ja. Wir sollten allerdings, wenn wir einen hohen 4T-Score-Wert haben oder einen positiven Schnelltest, auch ohne den Bestätigungstest schon die Therapie umstellen. Ja, weil das dann am Ende das Leben rettet und diese Referenzlabore arbeiten halt leider am Wochenende nicht und bis das da angekommen ist und bis das wieder bei uns im Faxgerät gelandet ist und dann noch auf der falschen Station, so lange sollten wir nicht warten. Wie machen wir die Therapieumstellung? Da gibt es mehrere Alternativen. Ja, wir müssen auf jeden Fall weiterhin antikoagulieren, weil ja eine Thrombosegefahr besteht. So viel ist, glaube ich, klar. Es gibt so drei Produkte, die ich rausgesucht habe. Das eine ist Agata, das ist der Produktname. Das ist Agotaban. Das ist ein direkter
Agatoban.
Agatoban. Entschuldigung, ja, du hast recht, Agatoban. Ich und Fremdwörter.
Ist okay, es ist ja auch schon fortgeschritten in der Uhrzeit.
Genau. Das ist Wirkmechanismus, ist eine direkte Thrombinhemmung, unabhängig vom AT3. Heparin und niedermolekulare wirken ja über Antithrombin 3. Dosierung könnt ihr nachlesen. Die Steuerung läuft nach PTT. Bei der Dosierung, ich sag doch was zur Dosierung, weil in der Fachinfo, wo ich reingeguckt habe, stand 2 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute. Mhm. Das ist auch so das, wie das häufig verwendet wird. Also auf Intensivstationen. Ja. Und meine Erfahrung ist, dass es eigentlich regelmäßig überdosiert ist und die PTT durchläuft, wenn man das so dosiert. Unter Dosierung steht nämlich das genau so in der Fachinfo und dann liest man weiter in der Fachinfo und dann ganz am Ende der Dosierung steht, bei kritisch Kranken, aber nur 0,5, also nur ein Viertel von der Dosis. Ja.
Kann man das erklären? Weil eigentlich ist ja bei den, wenn, ja, ist ja die Frage, was ist kritisch krank?
Gut, aber jeden Intensivpatienten würde ich erstmal soweit als kritisch krank werten.
Ja, ja, keine Frage, aber ein septischer Patient hat ein viel höheres Plasmaverteilungsvolumen. Also das verstehe ich nicht, warum da die Dosierung geringer sein soll.
Habe ich nicht versucht nachzuvollziehen.
Ja, das liegt an der Uhrzeit bei mir und am Flens. Ja. Dass ich jetzt darüber nachdenke, sonst mache ich sowas nämlich auch nicht.
Nachteil ist, also Nachteil und gleichzeitig Vorteil ist, das muss über den Perfusor erfolgen. Klar. Wir müssen das PTT kontrollieren. Wir müssen es witzigerweise 4-stündlich PTT kontrollieren und nicht 6-stündlich, wie wir es beim Heparin machen. Das könnte auch zu Verwirrungen führen, muss man sagen. Oder zu, ist abseits der Routine. Dann gibt es noch das Danaparoid. Organa ist der Produktname.
Organ ist der Produktname.
Oh Gott, ich sollte aufhören. Ja, Organ ist der Produktname, du hast recht. Auch direkte Thrombinhemmung, auch unabhängig vom AT3. Das Ganze hat ein relativ kompliziertes Dosierungsschema, auch Dauerinfusion. Lest es nach, steht in einem Artikel drin. Vorteil ist, im Verlauf kann man das auch subkutan anwenden, wenn man wenn man den Patienten aufdosiert hat. Und dann das dritte, das ist das Fondaparinux, Arixtra, bindet an AT3 selektiv und führt dadurch zu einer indirekten Hemmung von Faktor 10a. Da muss man wissen, dass das Ganze Off-Label-Use ist, aber ich würde sagen, good clinical practice. Also ich kenne mehrere Kliniken, die das dafür nutzen. Das Gute daran ist, es kann subkutan angewendet werden, sogar nur einmal täglich. Ja, ist GFR-abhängig, sollte man da noch zu sagen. Ich glaube, eine relativ verbreitete Variante ist, dass Agatra, Entschuldigung, ich krieg's heute nicht mehr hin, Agatra auf Intensivstation beziehungsweise beim kritisch Kranken und im Verlauf den Fondaparinux, das Arixtra ist, glaube ich, relativ etabliert. Ja, so viel von mir zur HIT. Man muss es auf dem Schirm haben, die Diagnostik konsequent durchziehen, 4T-Score doch mal erheben, gerade wenn man das Gefühl hat, dass der Wert sehr, sehr, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch sein sollte und dann auch das Referenzlabor bemühen.
Ja, also bei uns ist der diagnostische Ablauf ja so, Verdacht auf, dann 4T-Score, höher, hoher Wert, dann ins Referenzlabor schicken, genauso wie du gesagt hast. Unser Labor nimmt es nicht an, wenn der 4T-Score vorher nicht erhoben ist. Das ist wahrscheinlich in vielen anderen Kliniken auch so. Ja, ein Thema, ich glaube, das haben viele auf dem Schirm. Ahnung haben wenige davon. Das ist immer so.
Ich glaube, das lernt man im Studium halt schon relativ ausführlich, also dass es das gibt.
Ja, was man da macht, dann nicht.
Genau, aber so richtig auf dem Schirm hat man es dann doch irgendwie häufig nicht.
Ja, ich glaube, wir sind am Ende.
Genau, in vielerlei Hinsicht.
In vielerlei Hinsicht. Wir haben uns doch hier jetzt, es sind 3:08, wir müssen jetzt noch von Zoe den Kommentar reinschneiden und die Studie, die du ja noch aufgefügt hast, also es wird noch ein bisschen länger werden. Wer bis zum Ende durchhält, Respekt auch an dieser Stelle. Ich bin halt der Sido. Torm ist von Sahne, feine Sahne Fischfilet.
Monchi,
den ich nicht kenne, nach wie vor, auch wenn die mal zusammen ein Lied gemacht haben. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht, Torben. Ich freue mich auf Dezember. Ich hoffe, dass bis dahin sich die Covid-Front entspannt hat.
Ja, genau. bewertet uns.
Ich hab noch eine Sache.
Heraus.
Pass auf, gestern, als ich zum Nachtdienst gefahren bin, habe ich gedacht, also beziehungsweise gedacht, Alter, was habe ich eigentlich geträumt, so tagsüber, als ich geschlafen habe? Und ich dachte, ist ja völlig irre. Ich habe davon geträumt, dass Covid vorbei ist und dass wir alle zusammen eine richtig fette Party schmeißen. Und ich möchte mit diesem Gedanken eigentlich, möchte jetzt diesen Podcast beenden, weil das fand ich ziemlich cool.
Ja.
Und ich hoffe, dass wir da Anfang 2021 sind oder Mitte vielleicht und dass wir ein cooles Sommerfest machen können, alle zusammen und von Kongresse wieder und auch das ein oder andere Bierchen mit den Kollegen aus der Forum-Szene zusammen konsumieren können.
Ja, das ist ein schöner Gedanke. Ich möchte noch abschließen mit, wenn es euch gefällt und ihr es noch nicht getan habt, bewertet uns auf iTunes, folgt uns auf Spotify. Das erhöht...
Bei Telegram...
Folgt uns bei Telegram, genau.
Ratet uns, also bewertet uns, schickt uns 5 Sterne. Sagen die Kollegen von Rettungsdienst FM immer, 5 Sterne gerne öffentlich, 1 Stern per E-Mail.
Schickt uns Kommentare, damit wir mit euch interagieren können, wenn euch was auffällt. Meine Aussprache müsst ihr nicht kommentieren. Ich hoffe, die meisten haben sich daran gewöhnt, dass das manchmal in die Hose geht und dass mein Englisch auch nicht so gut ist. Ja.
In diesem Sinne.
Pin-up-Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.